Wir wollen beten. Herr, wir wollen dich jetzt loben. Du bist das Licht der Blinden. Du erleuchtest ihr Gesicht und die sich schwach befinden, die stellst du aufgericht. Wir haben in dir den besten Freund. Segne uns bitte jetzt, wenn wir auf deine Botschaft hören. Amen. Ich möchte mit Ihnen heute wieder Texte aus dem ersten Johannesbrief betrachten und erinnere daran, warum Johannes diesen Brief geschrieben hat. Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid, mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Das möchte ich, dass Sie das sich jetzt merken, weil das Thema, um das es jetzt geht, ist immer nicht so angenehm für uns. Also letzten Endes geht es immer um die Freude, die wir miteinander erleben sollen. Ich lese uns jetzt den Text, um den es heute geht. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet: Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und wir verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Soweit zunächst einmal. Jede Religion hat ja so ihre eigene Gottesvorstellung. Und außerdem gibt es dann noch unterschiedliche Lehrmeinungen innerhalb der verschiedensten Religionen. Aber wie ist denn Gott wirklich? Johannes beruft sich dabei auf Jesus, der gesagt hat: Ich bin das Licht der Welt, wenn er uns hier Gottes Charakter vorstellt. Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Ich weiß jetzt nicht, was Sie mit Licht assoziieren oder verbinden. Ich habe einmal ein paar Leute gefragt und die haben gesagt, damit verbinde ich Geborgenheit, Wärme, Reinheit, Wachstum, Freude, Sicherheit. Licht schalten wir an, wenn wir etwas deutlich um uns herum erkennen wollen. Auch wenn wir etwas suchen, in der äußersten Ecke nehmen wir noch die Taschenlampe dazu. Wird Licht gebündelt, dann kann es sogar verbrennen und zerstören. Also wo Licht hinscheint, ist es kein bisschen dunkel. Wenn Gott also Licht ist, dann bedeutet das im geistlichen Sinn Vollkommenheit, Wahrheit, Klarheit. Gott hat keinen zwielichten Charakter. In ihm ist nichts Böses, keine Falschheit. Er kennt keine selbstsüchtigen Gedanken oder auch Motive. Gott ist Licht. Ich kann ihm vorbehaltlos vertrauen, auch wenn ich seine Wege nicht verstehe. Er hintergeht mich nicht. Er macht mir auch nichts vor. Er ist nicht scheinheilig, sondern heilig. Jesus bezeugt in Lukas 18, niemand ist gut als Gott allein. Reinheit, Aufrichtigkeit, Treue, Liebe, Gerechtigkeit und Güte, all das gehört zum Licht. Und im Epheserbrief werden wir aufgefordert, dieses Licht auszustrahlen. Ich lese uns dazu die Verse 8 bis 10 aus dem 5. Kapitel. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Der Lichtglanz Gottes wird auch mit Herrlichkeit in der Bibel bezeichnet. Der Wochenspruch über diese Woche lautet ja: Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Herrlichkeit repräsentiert die erkennbare Seite von Gottes Wirken, seine Macht, seine Rettungstaten, ja, seine heilvolle, seine hilfreiche Zuwendung. So betet Jesus: Ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen. Also die Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn, ein Leben aus Gott und für Gott, ist unser Kennzeichen und Ausdruck von Herrlichkeit. Einssein heißt nicht für uns Christen, dass wir alle dieselbe Meinung haben. Das gelingt wohl nicht. Einssein heißt aber, dass wir alle mit Jesus verbunden sind und er in uns lebt und durch uns lebt. Wenn ich also einem Christ begegne, begegne ich immer auch Christus. Aber Einssein ist noch mehr. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, jetzt ist die Frage: Wie lebt man diese Verbindung, diese Gemeinschaft mit Gott? Ein Mann hat es sich angewöhnt, bevor er morgens aufsteht, Gott für den neuen Tag zu danken und ihm ganz bewusst sein Leben täglich zu weihen, mit der Bitte um Führung durch den Tag. Denn wenn wir ehrlich sind, sind wir ja manchmal so am Morgen schon voll mit allem Möglichen, was wir meinen, tun zu müssen, oder mit unseren Bedürfnissen. Und deshalb finde ich, ist das eine gute Idee. Bevor wir aufstehen, bevor alles auf uns einstürmt, zu sagen: Herr, ich gehöre dir, mein Leben gehört dir, was hast du heute mit mir vor und was soll ich durch dich wirken? Ein Mönch, der so um 1650 in Paris lebte, Bruder Lorenz, der schreibt: Ich habe festgestellt, dass wir uns in einem Bewusstsein der Gegenwart Gottes gründen können, indem wir ständig mit ihm reden. Wir sollten unsere Seelen mit hohen Gedanken über Gott nähren und stärken, die eine so große Freude in uns hervorrufen. Wir sollten uns selbst ganz Gott hingeben, in vergänglichen Dingen ebenso wie in geistlichen. Bruder Lorenz hat 15 Jahre lang als Koch in der Küche seines Klosters gearbeitet und er mochte diese Aufgabe überhaupt nicht besonders. Also das finde ich schon toll. 15 Jahre lang an einem Arbeitsplatz, den man eigentlich nicht mag, aber mit Gott zusammen. Und deshalb heißt auch eines seiner Gebete: Mein Gott, da du bei mir bist und ich meinen Geist auf deine Anordnung hin äußeren Dingen zuwenden muss, bitte ich um die Gnade, während dieser Aufgabe bei dir bleiben zu können und dir Gesellschaft zu leisten. Und damit alles zum Besten verläuft, mein Herr, arbeite bitte mit mir zusammen. Nimm meine Arbeit an und akzeptiere all meine Zuneigung. Blumen wie die Margarete oder das Gänseblümchen öffnen sich jeden Tag weit, wenn die Sonne scheint, und verschließen sich der Dunkelheit. so wollen auch wir uns doch den Einflüssen der Finsternis verschließen und uns mit Gottes kraftvollem Wort stärken, das ein Licht auf unserem täglichen Weg mit ihm ist. So wie es im Psalm 119 heißt: Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Täglich sinne ich ihm nach. Du machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine Feinde sind, denn es ist ewiglich mein Schatz. Ich verwehre meinem Fuß alle bösen Wege, damit ich dein Wort halte. Nun schreibt Johannes in Vers 6, wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Und später auch, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst. Es geht also auch in unserem Leben als Christ immer wieder um die Frage, Selbstbetrug oder Wahrheit? Ich habe Folgendes erlebt. Ich hatte, als ich noch in Filderstadt war, eine Tischlampe und habe die dann eines Abends angezündet. Sie blieb dunkel. Dachte ich, naja, die Glühbirne ist kaputt, habe also eine neue Glühbirne geholt, sie eingeschraubt, weiterhin blieb sie dunkel. Dachte, ach, vielleicht ist die Glühbirne auch kaputt, habe die nächste geholt, eingeschraubt, war auch dunkel. Dann habe ich mir das Kabel genauer angeschaut und gemerkt, da schaut mir ein Kupferdraht entgegen. Ich hatte manchmal Besuch von einem Kater und der hat anscheinend dieses Kabel sehr intensiv bearbeitet. Da musste natürlich der Fachmann dran. Johannes zeigt auf, was die Verbindung zu Gott unterbricht. Und dabei geht eben kein kleines Licht aus, sondern ein ganzes Leben ist in Gefahr, von gottloser Finsternis beherrscht zu werden, auch bei uns. Der nackte Kupferdraht heißt Selbstbetrug. Vor mir selbst und anderen tue ich so, als ob alles in Ordnung sei. Der christliche Lebensstil mit Bibellesen, Beten, Gottesdienstbesuch und christlichem Engagement übertüncht die Seiten im Leben, die dem Licht Gottes nicht standhalten. Gottes Maßstäbe werden ausgeblendet, eigenes Verhalten entschuldigt, vor sich selbst und vor anderen gerechtfertigt. Vielleicht, das tut doch jeder. Oder Habgier, ich bin nur sparsam. Das Warnen des Heiligen Geistes wird nicht ernst genommen. Wenn wir mit Gott verbunden zu sein, glauben, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Die Verantwortung für mein Leben als Christ kann ich nicht ans andere delegieren und Sünde auch nicht mit meiner Veranlagung oder Herkunft entschuldigen. Aber im Licht Gottes Leben bedeutet ja nicht Sündlosigkeit, aber Übereinstimmung mit seinem Willen und seinen Maßstäben. Ich erkenne sein Urteil über mein Verhalten an. Ich leugne es nicht mehr. Ich nehme Gott ernst, so wie er mich ernst nimmt in meinem Tun und Lassen. Der Heilige Geist ist der Fachmann, der uns anhand von Gottes Wort Klarheit schenkt, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Es geht also nicht um das Gefühl, sondern es geht um eine klare, eindeutige Sache, die uns der Heilige Geist klar macht. Ich erinnere deshalb an Hebräer 4, Vers 12. Eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen, alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Mir ist es wichtig, das auch festzuhalten, es geht nicht um menschliche Maßstäbe. Es geht auch nicht darum, was wir vielleicht in unserer Ursprungsfamilie gelernt haben. Unsere Eltern haben manchmal ganz andere Gebote aufgestellt, die nicht unbedingt mit dem Gebot Gottes identisch sind. Das Tolle ist, es gibt ein Licht für die Todeskrankheit Sünde. Dazu lese ich: Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. So sagt Jesus, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Meine Aufgabe ist es, Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die Gott bereits kennen. Er diagnostiziert Sünde nicht als ein Versehen oder einen Fehler, sondern vergleicht sie mit einer Krankheit, die ihn als Arzt benötigt. Das griechische Wort für Sünde bedeutet so viel wie Verirrung, Abirrung vom Weg, Zielverfehlung. Seit Adam und Eva Gott nicht mehr vertrauten, steckt die Selbstvergötterung tief in uns und beschert uns immer wieder den Verlust unserer eigentlichen Bestimmung, nämlich in Gemeinschaft mit Gott als sein Ebenbild die Erde zu verwalten. William Barclay, der schreibt dazu: So groß ist die Macht der Sünde über den Menschen, dass sie nicht einfach von außen an ihm wirkt, sondern in sein innerstes Sein eingedrungen ist und ganz von ihm Besitz ergriffen hat, wie ein Feind ein Land in Besitz nimmt. Und Jesus sagt, wer Sünde tut, ist Sklave der Sünde, aber wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und wir wissen es, die Sündenmacht hat als Folge den körperlichen und den geistlichen Tod, ein ewiges Getrenntsein von Gott, der Quelle ewigen Lebens. Aber was ist Sünde denn im Kern? Immer Misstrauen gegen Gott. So heißt es in Römer 14, alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Also Sünde ist nicht nur das moralisch Schlechte, sondern auch das Gute, das der Mensch ohne Gott tun will. Das Ziel, das der gottferne Mensch sich bewusst setzt, ist nämlich nicht das Laster, sondern immer die Tugend, nicht die Schande, sondern die Herrlichkeit. Aber er will Selbstherrlichkeit. Jesus warnt im Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner uns vor der frommen Selbstherrlichkeit. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen. Es ist das ehrliche Bekenntnis des Zöllners, das die Macht der Gnade wirken lässt. Herr, sei mir Sünder gnädig. Wenn wir im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Die Zerstörungskraft der Sünde lässt sich nicht durch Moral oder gute Taten oder Psychohygiene ausschalten, auch nicht durch Erklärungen, auch nicht durch gesellschaftliche Akzeptanz und Entschuldigungen. Das Spezialmittel mit reinigender Tiefenwirkung ist allein das Blut Jesu, sein Leiden und Sterben am Kreuz. Dazu hören wir ein Lied.
Hier am Kreuz gebe ich mich dir ganz hin.
Ich fand dazu ein sehr hilfreiches Wort von Martin Luther. Er schreibt: Also musst du die Sünde nicht ansehen in den Sünden, noch in deinem Gewissen, noch in denen, die in Sünden endlich blieben und verdammt sind. Du fährst gewisslich hinten nach und wirst überwunden, sondern abkehren deine Gedanken und die Sünde nirgends anders, denn in der Gnadenbild ansehen und dasselbe Bild mit aller Kraft in dich bilden und vor Augen haben. Der Gnadenbild ist nichts anderes als Christus am Kreuz. Noch einmal mit unseren Worten, also wie sollen wir die Sünde ansehen? In uns, die in uns ist und die im anderen ist. Wir sollen uns nicht mit dem anderen beschäftigen und auch nicht mit uns, sondern wir sollen sie am Kreuz anschauen. Immer im Angesicht des Kreuzes. Immer im Angesicht der Erlösung, die Jesus geschenkt hat. Weil wir sonst an unserer Sünde und an der Sünde anderer verzweifeln. Da ist der Ort, wo wir unsere Sünde und die Sünde anderer betrachten und wo wir auch vor Selbstverdammung und Verdammung anderer bewahrt werden. Zu meiner persönlichen Erfahrung wird ja seine Vergebungsmacht, wenn ich sie bekenne und auch aufrichtig bereue. Also einfach nur zu sagen, Herr, ich habe gesündigt und mache dann weiter, ist Selbstbetrug. Ich anerkenne also meine Verantwortung für meine schuldhaften Handlungen, die ich gegenüber Gott, meinen Mitmenschen und auch mir selbst habe. Sünde hat aber zunächst einmal wirklich nur mit Gott und mit mir zu tun, weil er allein sie vergeben kann. Und dann, der nächste Schritt ist dann, dass ich zu dem Mitmenschen hingehe und um Vergebung bitte, wenn das möglich ist. Vergebung heißt nicht Versöhnung. Ich kann so verletzt werden durch die Sünde anderer, dass lebenslang eine Versöhnung nicht möglich ist. Aber das wäre ein Thema für sich. Allein Jesus kann uns ein reines Herz schenken. Eine innere Reinigung, so heißt es im Bibellexikon, ist nicht denkbar ohne das in Christus sein, also dass wir uns in Jesus bergen. So entsteht ein reiner, liebender und treuer Charakter. Wer dagegen nicht an Jesus glaubt, bleibt unrein. Während wir uns durchaus vergangener Sünden erinnern und uns das hoffentlich auch immer wieder demütig macht, sind sie im Gedächtnis Gottes ausgelöscht. So wie er in Jesaja 43 schreibt und schreiben lässt: Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünde nicht. Und mit dieser Sündenvergebung schenkt Gott uns auch seine Gerechtigkeit. Das heißt, dann sind wir richtig in seinen Augen. Nicht durch unsere eigene Anstrengung, sondern durch sein Geschenk. Martin Luther sagt deshalb: Unsere Reinheit ist eine fremde Reinheit, denn Christus schmückt und bekleidet uns mit seiner Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist also nicht nur das richtige Verhalten im Umgang miteinander, sondern beschreibt unsere Beziehung zu Gott. Du Mensch, verhältst dich zu mir richtig, gerecht, wenn du meinem Sohn Jesus vertraust und das Geschenk seiner Gerechtigkeit annimmst. Mein Sohn ist für deine Ungerechtigkeit gestorben, nun lebe in meiner Gerechtigkeit für mich, durch mich und sei glaubwürdig. Ich möchte noch zum Abschluss aus dem Kapitel 2 einen wichtigen Gedanken weitergeben. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Ich las hier in einer Auslegung, dass wir als Christen nach wie vor auf die Fürsprache unseres Herrn angewiesen sind, zeigt, wie schwer die Sünde wiegt. Also wir haben immer noch Jesus als unseren Fürsprecher. Deshalb können wir Sünde nie leichtfertig in Kauf nehmen. Wer das tut, hat Gottes Heiligkeit noch nicht erkannt. Und auch nicht, wie zerstörend Sünde in die christliche Leibgemeinschaft hineinwirkt und Gott in seiner Liebe zu uns verletzt. Allein durch Jesu Fürsprache bleibt Gott uns gnädig. So schreibt Heiko Krimmer: Wir leben und glauben wegen seiner Fürsprache, nicht aus eigenem Können und eigener Kraft. Jesus Christus ist die Versöhnung für unsere Sünden. Er ist es und bleibt es in seiner Person, gestern, heute und immer. Und deshalb sind wir der Sünde auch nicht mehr verpflichtet. Wir müssen nicht mehr sündigen, sondern können diese neue Lebenskraft, die wir durch Jesus erfahren, leben. Sündigen ist jetzt für uns als Christen Versuchung und Verlockung, der wir aber nicht erliegen müssen. Wir wissen, wie schnell das geschehen kann, da müssen wir uns ja nichts vormachen, und auch geschieht. Aber je mehr wir uns mit Jesus identifizieren, auch im Laufe eines Tages, umso mehr hassen wir selbst auch alles, was ihm nicht gefällt. Die Pflege zur Liebe zu Jesus ist eine verändernde Macht. Machen Sie Jesus Jeden Tag ganz viele Liebeserklärungen. Es hat eine sehr bewahrende Kraft. So sagt Gott uns zu: Ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und dir zuspricht: Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Und wie es im Psalm 91 heißt: Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Ich fasse zusammen. Gottes Wesensart, sein Charakter ist Licht, Wahrheit, Klarheit, Reinheit. Leben wir in diesem Licht und aus der Verbindung und Gemeinschaft mit Gott, so haben wir diese göttliche Lebensqualität, die nichts Vergleichbares in dieser Welt findet. Selbstbetrug und jegliche Sünde verhindern die lichtvolle Lebensqualität in unserem Leben. Da schützt uns auch kein frommer Lebensstil. Jesus hat uns erlöst. Am Kreuz und nur am Kreuz werden wir unsere Schuld los. Und er als unser Fürsprecher ist der machtvolle Beistand, wenn wir als Christen scheitern. Ein Neuanfang ist jederzeit möglich. Amen. Ich bete. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Retter bist, dass wir unsere Schuld bei dir loswerden, dass wir dieser Macht nicht mehr verpflichtet sind. Wir danken dir für deine Vergebungsmacht, die uns auch befähigt, einander zu vergeben und immer wieder neu anzufangen mit dir und dem anderen. Danke, dass du Licht bist und deshalb so vertrauenswürdig. Danke, dass du unser Leben lichtvoll gestalten willst. Wir lieben dich. Amen. An zwei Dinge möchte ich erinnern. Benutzen Sie bitte hier unten den hinteren Ausgang und vergessen Sie nicht, der Brief ist zu unserer Freude geschrieben. Auf Wiedersehen.